Hey, das sollte ein kleiner Podcast sein über Weihnachten an sich, nämlich zu der Frage, wieso kam denn eigentlich Jesus auf diese Erde? Ja, weshalb feiern wir? Haben wir diese Tradition, dass wir Jesus Ankunft feiern und uns danach auch sehnen? Und genau, schauen wir uns das doch heute mal anhand des Verses 1. Johannes 4, die Verse 9 bis 10. an. Und wir hören: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ich habe das Ganze mal in drei Punkte unterteilt. Das erste ist, was ist Liebe? Das zweite dann ist, Gottes Trennung und dann Gottes Rettungsplan. Ja, ist euch schon einmal aufgefallen, ist dir schon mal einmal aufgefallen, dass egal, ob du jetzt Filme, Musik, Serien, Bücher, egal was für ein Medium du brauchst, welchen Stilform du brauchst, oft spielt die Liebe eine bedeutende Rolle. Sei es zwischen Liebesgefährten, wie zum Beispiel bei der Titanic, in der die Liebe von Jack zu Rose dazu führte, dass diese sich opferte, damit sie überleben kann. Besonders in Actionfilmen ist dieses Motiv sehr beliebt, dass jemand für eine andere Person stirbt, damit die andere Person weiterleben kann. Ja. Aber nicht nur dort, sondern auch zum Beispiel in der Musik ist das Motiv der Liebe sehr präsent. Zum Beispiel in Eric Claptons Tears in Heaven, das um seine Liebe zu seinem Sohn geht, der dann leider in einem Unfall verstorben ist. Oder auch die Liebe, wie man sagt, ganz klassisch kennt, zwischen zwei Pärchen im Lied Perfect von Ed Sheeran. Ja, also alles internationale Top-Hits, sie bleiben uns in Erinnerung. Und die Frage ist natürlich, weshalb? Ja. Und ich würde behaupten, sie bleiben nicht ohne Grund in den Top-Hits und in unseren Erinnerungen, wie zum Beispiel bei diesen Filmen, weil es spricht unseren innersten Wunsch an, geliebt zu werden. Doch die Frage ist, wie sieht diese Liebe, ja, denn eigentlich in unserer tatsächlichen Welt aus? Weil das sind alles Medien, die von einer Idealsituation ausgehen. Aber wie sieht das ganz konkret bei uns aus? Nun, leider liegt es in unserer menschlichen Natur, dass wir oft eine andere Art der Liebe praktizieren, besonders in der heutigen Gesellschaft. Die Beziehung, sei es freundschaftlich oder romantisch, sind in unserer Zeit eher geprägt von einer transaktionellen Liebe. Und damit meine ich nicht eine materielle Liebe, es muss nicht nur materiell sein, sondern es kann einfach auf das sein, auf was wir Wert legen. Also schauen wir uns ein Beispiel an. Zum Beispiel, ich möchte Karriere machen. Nehmen wir das mal als Beispiel. Ich möchte Karriere machen und dann suche ich mir Freunde aus, die besonders gute Kontakte haben, bis es dann vielleicht jemand Besseres gibt, bessere Freunde gibt, die diese Bedürfnisse nach Karriereleiter aufsteigen besser erfüllen können als die anderen. Und das heißt, ich bleibe so lange bei meinen ersten Freunden, bis sie erfüllt werden, ja, bis diese Bedürfnisse erfüllt werden, und dann wechsle ich wieder. Ja, es kann auch in einer Beziehung sein, wo man denkt, hey, ich möchte eine sehr schöne Freundin, ja, wo man sich seinen eigenen Wert anhand des Partners in dem Sinne projiziert, und sobald diese Partnerin nicht mehr diese Schönheit hat, die sie vielleicht am Anfang noch ausgezeichnet hat, dann wechselt man. Ja, wir kennen alle solche Geschichten. Weil schlussendlich haben wir ja nur ein Leben. Ja, das sagt die Welt. Wir haben hier ein Leben und ich muss mich hier ja entfalten und das Beste aus diesem Leben machen, was ich kann und möchte. Ja, und ihr seht vielleicht schon das Problem, aber das führt ja dazu, dass wir stets denken, wir sind nicht genug und müssen immer besser sein, mehr erreichen, mehr als die anderen haben, damit wir hoffentlich dadurch mehr geliebt werden, angesehen werden. Aber ist es das? Geht es, ist das alles, was wir machen können in diesem Leben? Einfach hoffen, dass wir genug erreichen, genug gut sind, damit wir geliebt werden? Oder gibt es eine Alternative? Nun, Gott selbst zeigt uns hier eine andere Form der Liebe. Er sagt, die Liebe, nach der ihr euch sehnt, ist nicht eine transaktionelle Liebe, sondern eine Bundesliebe bzw. eine Bundesbeziehung. Ja, nach der ihr sehnt, ist eine Liebe, die sagt, ich bin bei dir, weil ich dich liebe, für wen du bist, nicht was du leistest oder wie du meine Bedürfnisse erfüllst, nein, eine Liebe, die sich ausdrückt in einer dienenden Haltung, ja, die das Beste für das Gegenüber möchte und macht, auch wenn diese Person vielleicht nicht die Möglichkeit hat, das zurückzugeben, was du ihr gerade gegeben hast. Und daher, ja, das kumuliert sich auch in der Aussage von Jesus, dass man selbst die Leute also liebt, die man vielleicht auch gar nicht so gerne mocht. Ja, und deshalb sagt Jesus, liebe deine Feinde. Aber genau eine solche Art der Liebe, da misstrauen wir. Wir sagen so oft, ach, das ist gar nicht möglich. Oder sogar, hey, das macht mich doch nur verletzlich, schwach, ich werde ausgenützt. Und es ist doch menschlich, dass wir so etwas nicht gerecht werden können. Und daher müssen wir es nicht machen. Und ja, das Letztere stimmt, weil wir sind menschlich. Nicht, dass wir es nicht machen, sondern aber ja, das ist leider menschlich, dass wir so denken und nicht so handeln. Es ist menschlich, dass wir von uns aus nicht eine solche Liebe leben, sondern schlussendlich lieber unsere eigenen Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Aber hier ist die Sache. Das war nicht immer so und Gott hat uns nicht so erschaffen. Denn genau so fing es an, nämlich als Gott Adam und Eva gebot, nicht vom Baum zu essen. Ja, da ging es nicht primär um die verbotene Frucht, sondern als Adam und Eva von dieser Frucht aßen, sagen sie damit aus, Herr, du hast mich erschaffen. Ja, Gott, du hast mich erschaffen, aber ich traue dir nicht. Weil ich denke nicht, dass du das Beste für mich im Sinn hast und deshalb muss ich es mir selbst holen. Ich vertraue dir so weit und ich folge dir so lange, bis ich denke, dass ich selbst etwas verpasse, einen Nachteil habe und dann muss ich selber die Entscheidung treffen, weil ich möchte mein eigener Herr sein. Das ist das Problem. Und Gott sagte dann, ja, hey, okay, dann sei dein eigener Herr und deshalb sind wir getrennt von Gottes Gegenwart. Deshalb wurden wir aus dem Garten Eden geworfen. Ja, weil wir unser eigener Herr sein wollen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Auswirkung von Gottes Trennung. Wie läuft es seither auf dieser Welt? Ja, zeigt die Menschheitsgeschichte, wie wir ohne Gott zu dem Frieden und Erfüllung gefunden haben, nach der wir uns alle sehnen? Sind wir endlich glücklich, nachdem wir unsere eigenen Herren wurden? Ich würde behaupten, nein. Ich denke, wir sehen, dass wir Menschen immer mehr, ja, dass wir immer noch mehr streben, immer mehr brauchen, um unseren wachsenden Bedürfnissen zu stillen. Die Bibel beschreibt hier ein sehr gutes Bild, also diesen Zustand, einem sehr guten Bild, nämlich, dass unser Bauch unser Gott ist. Ja, das heißt, wir setzen uns unsere selbstbefriedigenden Ziele, nämlich, dass wir immer satt werden, und hey, wir mögen es auch erreichen, aber es ist wie Essen. Ja, wenn wir gegessen haben, irgendwann kommt der Hunger wieder. Und wir brauchen wieder essen. Ja. Also das heißt, wir brauchen immer mehr, weil wir nie zufrieden sein können. Und das heißt, du wirst nie genug haben, sondern du musst es immer und immer wieder füllen, damit du selbst genug bist, damit du jemand wert bist. Und die Bibel sagt dazu, das hier nennt man, diesen Zustand, ist die Knechtschaft der Sünde. Und ja, das Wort Sünde ist leider ein bisschen oft herumgeworfen worden, so dass man nicht mehr ganz genau weiß, was es denn eigentlich bedeutet. Aber tatsächlich ist das Wort Sünde, heißt auf Hebräisch, also ist auf Hebräisch Kata, und bedeutet so viel wie Verfehlung oder das Ziel verfehlen. Und das ist es. Also Sünde heißt eigentlich Verfehlung. Und wir verfehlen, Gottes Gebote einzuhalten. Ja, wir verfehlen das Ziel, wofür Gott uns erschaffen hat. Aber die Frage mag vielleicht sein, ja, was ist das genau? Ja, müssen wir einfach in eine weitere Knechtschaft gehen? Anstatt die Knechtschaft der Sünde müssen wir Gottes Gebote einhalten, wie als eine weitere Knechtschaft, die wir einfach wählen können. Schauen wir das uns anhand des Beispiels an, als ein Pharisäer oder ein Gelehrter Jesus fragte, was denn die zwei höchsten Gebote sind. Und Jesus antwortete so in Matthäus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, nämlich liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und dann kommt ein unglaublich spannender Satz. Ja, ein unglaublich spannender Satz. Und ich habe das erst vor kurzem in der ganzen Fülle verstehen dürfen. Nämlich steht, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wow, lasst das mal, ja, lasst euch das mal sinken. Lasst ihr das mal sinken. Das heißt, Gott hat uns erschaffen, damit wir Gott und einander lieben. Wenn wir unsere Welt anschauen, ja, dann haben wir ja Gesetze, damit wir ein gutes Miteinander führen können, oder? Und es hilft, Übertretungen zu vermeiden, sonst wären die Gesetze ja nicht notwendig. Aber schlussendlich geht es also darum, Gesetze sind da, um Übertretungen zu vermeiden. Und das bedeutet, die Gebote, die Gott uns gegeben hat, durch das Alte Testament hindurch, ja, kann alle sicher diese 10 Gebote, wenn nicht alle, dann einige davon, dann sind sie eben nicht einfach Gebote, um uns zu kontrollieren oder eine weitere Knechtschaft zu setzen, zu manipulieren, sondern Gott hat uns diese Gebote gegeben, weil es uns an Liebe mangelte. Diese Gebote waren also da, um Verfehlungen der Liebe zu verhindern. Deshalb sind wir unter der Knechtschaft der Verfehlungen der Liebe. Also das heißt, der Knechtschaft der Sünde. Und so können wir entweder die Gebote Gottes als eine Knechtschaft Gottes ansehen, wenn wir wollen, oder aber sie ist eine Befreiung der Knechtschaft der Sünde. Leider ist die Sünde stark und verführerisch, und wir sehen es schon bei den Israeliten. Sie verfehlten die Gebote Gottes, obwohl sie einen Bund mit ihm geschlossen haben. Sie verfehlten es immer und immer wieder. Und machen wir uns nichts vor, auch wir versagen immer wieder. Wir haben alle schon mal gelogen, gestohlen. Oder allgemein sind jemand anderem nicht mit dem Respekt und Liebe begegnet, die der anderen Person gebührt. Nun ist es egal, dass wir uns nicht lieben begegnen. Nun, wir wissen, Gott ist absolut gerecht und heilig. Also ohne Gerechtigkeit könnte Liebe auch nicht existieren, ansonsten wäre das einfach Gleichgültigkeit. Denn wenn es mir egal ist, ob mein Sohn in der Zukunft Drogen konsumiert, dann wäre das ja nicht Lieben ihm gegenüber. Und weil Gott eben absolut gerecht ist, muss Gerechtigkeit auf die Sünde fallen. Und wenn Gott zum Beispiel heute um Mitternacht uns urteilen würde, wer von uns könnte sagen, ja, ich würde um 12.01 Uhr hier stehen? Niemand von uns. Niemand. Weil alle von uns haben gesündigt und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wir sind alle zu kurz gekommen der Heiligkeit Gottes. Und niemand belohnt uns auf dieser Welt, weil wir uns gut verhalten. Ja, das würde ja auch gar nicht in einem gerechten Richter bestehen, einem Gerichtshof. Ja, stellt euch vor, wenn ich zum Beispiel ein Auto in die Wand gefahren habe von meinem Kollegen, dann kann ich ja nicht sagen, ja, aber ich habe ja so oft das nicht gemacht. Daher, wieso soll ich dann jetzt noch für dieses Auto bezahlen? Nun, da ist die Frage, ja, wie dann? Ja, ist es dann aus? Wartet Gott einfach darauf, dass wir sterben und uns dann einfach zu bestrafen? Verdient hätten wir es, das ist so, denn wir haben alle gesündigt. Aber nein, auch wenn Gott uns verloren hat und uns in unseren Zustand hat gehen lassen, ja, gab er uns trotzdem nicht auf. Denn Gott möchte immer noch mit uns eine Beziehung haben. Er hat uns nicht erschaffen, damit wir verloren gehen, sondern dass wir eben wieder zu ihm zurückkehren. Und da kommt der dritte Punkt, nämlich Gottes Rettungsplan. Ja, das ist das Wort Buße tun. Buße. Weil Buße bedeutet einfach zurückkehren, zurück hinwenden. Wir hören schon aus der Bibel im Alten Testament, vom Propheten Hesekiel schon, ja, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, so Gott, Buße ist nicht einfach zu einem Pfarrer gehen und einfach sagen, was man schlecht getan hat. Das ist nicht Buße. Buße ist eine Hinwendung zurück zu Gott, die halt auch Buß tun, in dem Sinne, dem man auch sagt, was man schlecht getan hat, das gehört dazu. Aber der Kern ist diese Zurückkehrung zu Gott hin. Aber wie geht das, ja? Also Gott kann ja das Böse nicht dulden. Gerechtigkeit muss darauf ausgeübt werden, aber trotzdem möchte er mit uns eine Beziehung haben. Und die Antwort darauf ist Gnade durch jemand, der stellvertretend für meine Strafen einsteht, damit Gerechtigkeit ausgeübt wird, aber wir trotzdem den Weg zu Gott gehen können. Und Gott versprach den Israeliten durch die Propheten immer wieder, dass er einen Retter senden wird. Ja, schon ca. 700 Jahre vor Jesus geboren wird über diesen Messias prophezeit. Doch er wurde durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Man könnte meinen, das wäre ein Bericht vom Neuen Testament, aber das ist es nicht. Ja, ihr könnt sogar zu den Juden gehen und fragen, wann wurde das geschrieben, und sie würden sagen, mehrere hundert Jahre, ja fast 1000 Jahre, bevor diese Jesus Christus auf die Welt kam. Und es gibt über 300 verschiedene Prophezeiungen über diesen Messias, vom ersten Buch Mose an bis zum letzten Buch des Alten Testaments, dass dieser in Bethlehem geboren wird, dass er Immanuel genannt wird, das heißt Gott mit uns. Ja, genau auch das, dass es nämlich Gott selbst ist, der zu uns kommen wird. Und genau in dieser Zeit hier gedenken wir an sein Kommen. Denn vor 2000 Jahren ungefähr kam ein Junge auf die Welt und der Name Jesus wurde ihm gegeben. Das heißt, der Herr rettet oder Jahwe ist Rettung. Gott erniedrigte sich und nahm Körper an in der Form von Jesus Christus und lebte ein Leben nach dem Gesetz und Liebe, was er uns geboten hatte. Denn wir haben nicht einen Gott, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, und doch blieb er ohne Sünde. Er ist Gott und hätte uns nichts zu beweisen. Und trotzdem tat er es und lehrte und lebte uns vor, was er uns geboten hatte. Und der wahre Grund, ja, auf das, was sich hinausspitzt, ist, er ist gekommen, nicht primär, um uns nur zu lehren und vorzuleben, nein, weil er kam, um unsere gerechte Strafe auf sich zu nehmen. Und so wurde Jesus am Kreuz von Golgatha durchbohrt und starb für unsere Sünden, nicht weil wir es verdient hätten oder besonders gut waren, nein, auch nicht weil wir Gott geliebt haben, sondern weil er uns zuerst bedingungslos geliebt hat. Und hier zeigt sich diese Bundesliebe von ihm, ja, diese Liebe zu seinen Feinden. Wir lesen, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, er aß mit uns auf dieser Welt, mit den Sündern, er wusch sogar deren Füße, unsere Füße. Und er tat es, weil Gott, weil er jeden Einzelnen hier einzigartig und aus einem bestimmten Grund erschaffen hat. Das heißt, du warst kein Zufallsprodukt. Denn bevor du jemals an ihn gedacht hast, hat er schon an dich gedacht. Und er möchte mit dir diese Gemeinschaft, diese Liebe haben. Gemeinsame Liebe. Und um diese Beziehung mit dir zu haben, kam Gott selbst herab, erniedrigte sich und trug deine Strafe und wartet auf deine Antwort. Kennt vielleicht das Bild von Michelangelo? Und wenn wir Gott selbst nicht darstellen sollten, ist das Sinnbild davon richtig, nämlich Gott ist es, der selbst sich zu uns herabbeugte und seinen Finger ausgestreckt hat. Denn das heißt, er hat alles getan, damit wir mit ihm eine Beziehung haben können. Und dort seht ihr, also auf dem Bild seht ihr den Menschen unten, wie er seinen Finger nicht ganz ausgestreckt hat. Und es möchte sagen, hey, es ist an dir, dich zu ihm zurückzukehren und zu sagen, ja, ich möchte diese Beziehung mit dir eingehen. Weil er hat schon alles getan. Wir können nichts dazu tun. Paulus schreibt das so: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas rühmen kann. Und somit ist es dein Glauben an Jesus, der dir die Kindschaft Gottes gewährt und auch das ewige Leben. Das heißt, die ewige Präsenz mit unserem Schöpfer. Verstehst du? Gott sagt, du bist genug bei mir. Du bist nicht erst etwas wert, wenn du viel Geld hast, oder du bist erst mein Kind, wenn du die Welt gerettet hast, sondern du bist genug, weil ich dich liebe und dich erschaffen habe und ich möchte eine Beziehung mit dir ganz persönlich. Ich möchte dein Vertrauen, denn er sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und diese bedingungslose Liebe zu uns ist daran ersichtlich geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht dass wir ja Gott geliebt haben. Nein, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen einen Einblick gegeben, was es denn eigentlich bedeutet, was die Bibel eigentlich uns vermittelt und was Gott mit dir vorhat und mit dir machen möchte, nämlich diese Beziehung mit dir. Und ich hoffe, du kannst in dieser Zeit, dieser Weihnachtszeit, ja, auch mal darüber nachsinnen, über deine Beziehung, wenn du schon einen hast, dass du mit ihm wieder zu ihm gehst, mit Dank und Lobsagungen deine Gebete gibst. Oder auch, ja, falls du noch nicht diese Beziehung hast, dich mal, vielleicht mal zu ihm gehst. Ja, du kannst es von dort aus, wo du gerade sitzt oder stehst, und sagen, Herr, wenn du echt bist, ja, offenbare du mir, ich möchte diese Liebe und diese Beziehung mit dir haben. Und so wünsche ich dir eine ganz gesegnete Weihnachtszeit und ich wünsche dir alles, alles Gute, Gottes Segen und wir hören uns. Mach's gut.